Tiefen gegangen und haben dabei festgestellt, wir sind uns dermaßen ähnlich, das ist fast nicht auszuhalten. Und darum, damit der Rest der Welt uns etwas auseinanderhalten kann, he made us slightly different from the outside, hat er uns äußerlich ein bisschen verschieden gemacht. Susan ist leicht größer, sieht man im Sitzen jetzt nicht so, zu meinem Vorteil. Und so, aber es ist faszinierend, eine Freundin zu haben, die einen so gut versteht. Und heiraten tun wir ja immer das Gegenteil, ne? Das haben wir schon festgestellt, dass unsere Männer auch gewisse Schnittmengen haben. Und es ist faszinierend, verstanden zu werden. Ich weiß nicht, das ist ein Wert, der ist mir bei Freundschaft ganz wichtig. Und wenn ich weniger erklären muss, macht es doppelt Spaß, verstanden zu werden. So, okay, das war jetzt meine Liebeserklärung in unsere Freundschaft so far. Ja, heute geht's ja um ein lustiges Thema. Eigentlich nicht lustig, ich habe die Predigt, das kam so in meine Gedanken, freiwillig nach Nordkorea, Fragezeichen, oder von der Idiotie, dem falschen König zu folgen. Und die Zeit, in der wir leben, die Corona-Chance, wie unser Pastor uns ja gelehrt hat zu sagen, anstatt Krise, was ich total cool finde. Und ich finde es auch cool, dass so viele das zu ihrem Begriff gemacht haben inzwischen, ist ja eine Zeit, wo wir gemerkt haben, wie klein die Welt ist und wie leicht Dinge von einem Ort zum anderen transportiert werden, die man nicht unbedingt alle haben will. Globalisierung, die Welt ist ein Dorf und so weiter. Man hat jetzt erst gemerkt, wo kommen die Medikamente für das her, wo werden die Kleider für die Kette produziert und so weiter und so fort. Vieles wurde sozusagen sichtbar in dieser Zeit, was da an Nationen dranhängt. Und was ihr vielleicht nicht wisst, was ich auch kürzlich erst gelernt habe durch einen spannenden Bibellehrer, ist, dass auch Galiläa, Israel, damals dieser Teil, schon ein Stück global war. Weil das Land lag an der Durchgangsstraße für den Handel. Die syrische Wüste, östlich von Israel gelegen, hat bewirkt, dass Händler und auch Armeen aus dem Orient die Grenzen Israels überschreiten mussten, wenn sie sich zwischen Asien, Afrika und Europa hin und her bewegen wollten. Eine bergige Region von Basaltfelsen im Südwesten des Sees Genezareth zwang die Reisenden durch die Ebenen von Jezreel und weiter nach Megiddo. Spannend finde ich auch, in Israel findet man die gesamte Flora und Fauna Europas, Afrikas und Asiens. Was hat Gott sich dabei gedacht? Schottische Pinien wachsen neben Palmen aus der Sahara. Und zu biblischen Zeiten gab es wilde Tiere wie Löwen, Bären, Krokodile und Kamele in diesem kleinen Land, so groß wie Hessen. Es scheint, als wäre die ganze Welt im Miniaturformat in ein kleines Land hineinversetzt worden. Da diese Handelsstraßen aus allen Richtungen nach Israel führten, lag das Land sozusagen an der Hauptkreuzung der damaligen Welt. Megiddo war der Ort, an dem sich diese Routen trafen, und oberhalb dieser Kreuzung lag ein kleines Dorf namens Nazareth. Und wir wissen, Jesus ist in Nazareth aufgewachsen. Und ich stelle mir so vor, Jesus saß auf einem dieser Hügel und sah, wie die ganze Welt an ihm vorbeizog. Es gibt heute ein Land, in Anführungszeichen, wo die ganze Welt sich aufhält. Das größte Land der Erde wahrscheinlich. Ich nenne es das Internetland, wo ungefähr oder knapp 4 Milliarden Menschen sich aufhalten, aus allen Nationen. Da findest du auch Händler, da findest du auch Armeen, Menschen mit guten und Menschen mit bösen Absichten, und sie begegnen einander. Und was ich faszinierend fand, gerade jetzt in der letzten Zeit in unseren Dialogen, habe ich gemerkt, wo du überall Verwandte hast, nämlich auch auf der ganzen Welt. Und dann habe ich überlegt, da haben wir wieder einen Unterschied gefunden. Also meine Verwandten und Vorfahren, sofern sie noch leben, sind alle wahrscheinlich in Fußentfernung zu erreichen. Und bei dir müsste man den Kontinent dann mehrfach wechseln. Das klappt bei dir nicht. Und in wie vielen Ländern, kannst du das zusammenfassen, hast du Verwandte?
Ich habe enge Verwandte.
Ja. Okay.
Die andere, ja, hat sich ein bisschen.
The whole earth.
Ungefähr 8, ich habe gezählt, Deutschland, England, Kanada, USA, Sierra Leone, Nigeria, Hongkong, und es war noch eine, aber ich habe vergessen.
Okay, vielleicht fällt es dir noch im Gespräch ein. Das war schon eine sehr beeindruckende Zahl. Ja. Bei mir käme da Deutschland, Deutschland und Deutschland tritt vor. Und die waren irgendwie alle Bauern und egal. Bei dir ist das viel spannender, darum bist du ja heute die Person, die ein bisschen mehr darüber erzählt. Und was Corona mit sich gebracht hat, es ist Schönes und Trauriges und etwas Trauriges ist passiert. Jemand ist verstorben und du wurdest eingeladen zu einer Beerdigung. Das an sich ist noch nicht ungewöhnlich, aber du warst nicht physisch da, sondern wie war das und wer ist gestorben?
Ja, der Mann, meine Cousine, ist gestorben. Er ist nach Sierra Leone geflogen, um seinen Vater zu beerdigen. Und als er da war für diese Angelegenheit, hat er Corona bekommen und ist in kurzer Zeit gestorben. Er lebt in New York mit seiner Frau und haben viele Verwandten in USA. Und sie können natürlich nicht fliegen dahin. So, die haben entschlossen, ein Zoom-Beerdigung zu machen und haben uns alle eingeladen von wirklich alle Kontinenten, alle Ecke der Welt. Und wir haben mit Zoom.
Ja, also online. Vielleicht, online. Die meisten denken, kennen Zoom, aber es ist eine Online-Software. Okay, ja. Das heißt, du warst mit Computer oder Handy?
Ja, genau. Und manche haben was aufgenommen, ein Wort, und manche live, eins nach den anderen. Und dann haben wir die ganze Gottesdienst mitbekommen. Wir haben gehört und sogar der Sarg, einen offenen Sarg. Und ja, ich bin froh, dass ich da sein konnte. Mhm. Aber es war sehr ungewöhnlich.
Ja. Eigenartig stelle ich mir das vor. Ja. Wie alt war der Mann deiner Cousine?
Er war Anfang 60.
Anfang 60, okay. Ja, das war eine katholische oder was war das für eine Kirche, die die Beerdigung durchgeführt hat? Oder weißt du das? War das eigentlich frei, weißt du?
Ich denke, es war evangelisch.
Evangelische Kirche, okay. Und dann, was mich eigentlich bewogen hat, dich einzuladen zu diesem Interview, war ein Zitat aus seiner Beerdigungsansprache, das du mir erzählt hast, was mich total getroffen hat, wo ich lange drüber nachgedacht habe und gedacht habe, boah, das ist eine interessante Perspektive. So, kannst du das für die Zuschauer
holen? Ja, der Pfarrer oder Priester hat gesagt in seiner Predigt, dass es gibt einen Stamm, wo die Leute, wenn ein Kind geboren ist, die trauen. Und wenn jemand stirbt, sie feiern. Und das ist, weil das Geburt ist der erste Schritt in den Tod. Und den Tod ist der erste Schritt in das ewige Leben.
Ja, das hat mich total umgehauen, dieses Zitat, weil es so wahr ist und doch so gegen unsere Kultur ist. Und
ja, ich würde trotzdem feiern, wenn ein Kind geboren ist. Weil wir haben so viel Potenzial.
Absolut.
Die können die Welt verändern.
Ja.
Aber ich verstehe auch, was er gemeint hat.
Genau. Wenn wir die Perspektive von der Ewigkeit einnehmen, ist das genau nachvollziehbar. Genau. Das war ein Stamm in Afrika. Kannst du dich erinnern, wo das war?
Ja, es war nur einmal gesagt und ich habe verpasst,
okay,
wo dieser Stamm ist.
Ja. Aber, ja. Das war Afrika vom Kontinent
her. Ich denke.
Ja, okay. Feiern beim Tod und trauern bei der Geburt. Ja, der Eintritt in ein begrenztes Leben ist unsere physische Geburt und der Eintritt in das ewige Leben ist unser Tod, wenn wir Christen sind. Und das ist total bewegend. Ja, Susan, was lässt dich denn denken, dass die recht haben? Vielleicht ist ja nach dem Tod doch alles vorbei.
Ja, ich kann das nicht glauben, weil wenn wir gucken unsere Welt an, nichts, das stirbt, verschwindet. Der Körper ist noch da in die Erde, es verwandelt sich irgendwie. Und warum soll ich glauben, dass wenn ich sterbe, dass mein Geist und meine Seele verschwinden? Das ist eine Energie, es kann nicht einfach verschwinden. Mhm. Es verwandelt sich in eine andere Form, mhm. in meine. Und ja, ich bin überzeugt von meiner Bibel, dass es erklärt, wie ich das verstande. Und es macht Sinn für mich.
Ja, ja. Du hast auch liebe Menschen schon verloren aus deiner näheren Familie. Ich denke an deine Eltern. Und was macht das mit dir? Was macht das mit Christen? Diese Hoffnung, die wir haben. Kannst du darüber sprechen?
Ja, es ist ein ganz anderes Erlebnis, finde ich. Weil obwohl du trauerst und du trauerst sehr tief und vermisst der Mensch, aber du weißt, wenn der Mensch Jesus Christus als sein Herr hat, du weißt, du wirst der Mensch nochmal sehen. Und das gibt eine Hoffnung, dass it changes everything.
Ja, verändert alles.
Verändert alles.
Ja, ja, absolut. Ich habe gestern eine liebe Schwester aus der Gemeinde, ich glaube, du hast das auch gesehen, hat in Facebook gepostet, das war der Geburtstag ihrer Tochter, die vor ein paar Jahren gestorben ist beim Autounfall mit 18. Und ja, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor ihr als Mama, was sie geschrieben hat, war stark. Und sie hat auch genau diesen Punkt ausgeführt in ihrem Post, wo sie sagt, ich vermisse dich unheimlich, aber ich weiß, wir sehen uns wieder in der Ewigkeit.
Ja, genau.
Ja, und das ist unfassbar schön. Ja, nochmal zurück vom Thema Tod und ewiges Leben zu dem internationalen Aspekt. Du hast nicht nur Verwandte in vielen Ländern, engere in 8 und weitere Verwandte überall. Wenn wir das genau betrachten, haben wir alle Verwandte überall, weil Adam und Eva stehen an unser beider Anfang und unser aller Anfang. Aber du hast auch in verschiedenen Kulturen schon gelebt und deine Kinder zur Welt gebracht und mit deinem Mann gelebt. Beschreib mir das ein bisschen. Wie ist das? Ein Gefühl von Heimat oder welche Erinnerungen an diese Wechsel hast du?
Ich denke, ich habe einen Vorteil, den Kindern Gottes zu sehen als meine Heimat, weil ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, als ich aufgewachsen bin, eine Heimat zu haben. Habe in verschiedene Länder, bin in verschiedene Länder aufgewachsen und fühlt mich sogar in das Land, wo ich geboren war, in England, auch nicht wirklich angenommen. Und so ich sehe das als positiv jetzt. Früher nicht, aber ich denke, ich kann das viel einfacher sehen. Ich bin wie ein Ambassador.
Botschafterin, ja.
Hier. Und ich gehe durch das Leben und dann am Ende gehe ich zu meiner Heimat.
Amen, ja. Das heißt, wir haben alle einen ganz anderen Pass für sein Reich.
Ja, ja, genau.
Genau. Ja, seit einiger Zeit lebst du, ich sag ganz egoistisch, Gott sei Dank, in Deutschland, weil sonst hätte ich dich vielleicht nie kennengelernt. Und du bist auch Deutsche geworden. Du schreibst Lobpreislieder auch auf Deutsch, nicht in deiner Muttersprache. Und hast sogar ein Lied, ja, aus Liebe zu Deutschland geschrieben, kann man auf YouTube finden. Was bedeutet heute Deutschland für dich?
Deutschland ist das erste Land, wo ich fühle mich, als ob ich eine Heimat habe hier. Und es hat lange gedauert. Es war am Anfang nicht so. Kultur war ganz, ganz anders, als ich gewohnt bin. Aber ich finde das Land selbst ist wunderschön. Ich finde, die Menschen sind liebvoll, direkt. Das ist anders für mich. nicht so feinfühlig, mehr direkt ja. und sagen, was sie denken. Und das ist auch gut. Man muss nur gewöhnen.
Sich dran gewöhnen. Ja.
Deutschland für mich, ja, ich glaube, jedes Land, wo Gott dich schickt, kann ein Heimat sein. Und ich fühle mich, als ob Gott hat mich hier geschickt. Und natürlich konnte ich gar keine deutschen Lieder schreiben, wenn das nicht durch Gott wäre. Aber mein Herz ist hier. So, das ist ja ganz anders.
Mhm. Übernatürlich einfach.
Ja, übernatürlich.
Mhm. Ja, cool. Ja, dann gibt es ein Land, in dem hast du wahrscheinlich keine Verwandten und in dem warst du noch nicht und wahrscheinlich die meisten der Leute, die heute dieses Video schauen, im Gottesdienst teilnehmen, auch nicht. Aber irgendwie hat es mich inspiriert zu meinem Titel und deswegen könntest du dir vorstellen, nach Nordkorea auszuwandern, deine Koffer zu packen und dort zu leben?
Freiwillig nicht, aber ich habe gelernt, ich bin damals auch nicht wirklich freiwillig hier gekommen.
Hat dein Mann dich gezwungen, oder?
Ja, ja, ich habe gedacht, es war ein Witz, als er das gesagt hat. Aber er ist voll Power. Und jetzt liebe ich Deutschland. Mhm. So, ich denke, wenn Gott gibt dir einen Platz, wo ja. irgendwo zu gehen, ja. dann ist das ja. ein Platz, wo du zu Hause fühlen können. Aber wenn nicht,
würdest du eher Nordkorea
eher
nicht aussuchen?
Ja.
Okay, gut. Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat Riesenspaß gemacht und ich hoffe euch auch. Vielen Dank. Ja, jetzt könnt ihr zu Hause klatschen. Ja, freiwillig nach Nordkorea. Der Titel kam, man kann ihn toll oder blöd finden, das ist mir jetzt gerade egal, er heißt so. Und nachdem ich ihn festgelegt habe und so ein bisschen ihn veröffentlicht habe in den sozialen Medien, habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, ich kenne jemanden, der schon mal da war. Und zwar aufgrund eines Rufes von Gott, wie Susan das angesprochen hat, tatsächlich. Und ja, das ist ein Gespräch, das vielleicht noch aussteht, aber nicht öffentlich stattfinden sollte, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich gelernt, ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier, wir dürfen uns ja wieder treffen, Geburtstagsfeier einer ganz, ganz guten Freundin auch. Und sie hat mir dann in der Küche beim Geschirr wegräumen erzählt, stell dir vor, mein Mann und ich, wir haben vor, eine Weltreise zu machen, aber nicht so eine mit Bahamas und Hawaii und weiß ich nicht was, sondern eine Weltreise in den Osten, also über Russland und Afghanistan. Und wenn Nordkorea ginge, würde sie da auch gerne hin. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, der mir gesagt hat, ich würde da mal hinreisen. Also da wohnen will sie auch nicht, aber sie würde da mal hinwollen. Und das fand ich natürlich sehr, sehr bemerkenswert. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich dir jetzt ein Angebot machen würde, nach Nordkorea auszuwandern, dass du zumindest eine Weile darüber nachdenken würdest, ob du das wirklich tun solltest. Ich habe natürlich im Internet recherchiert und habe ein paar Aspekte mitgebracht. Aber euch ist natürlich klar, dass das Ganze mir nur als Metapher dient für ein Bild dafür, für welchen König wir uns entscheiden, wem wir unser Leben in die Hand legen, ob es Gott ist oder jemand anders. Und was ich gefunden habe im Internet ist, es gibt tatsächlich eine Reiseagentur in Berlin, bei der kannst du Nordkorea-Reisen buchen. Also du kannst da nicht alleine hin, du brauchst auch ein Visum als Deutscher und du musst viel beachten. Es gibt da kein Internet für dich, es gibt keine Kartenzahlung, du musst Bargeld in bestimmten Währungen mitnehmen und also alles relativ gruselige Dinge. Und wenn du mal auf die Seite unseres Auswärtigen Amtes gehst, dann wirst du eine Menge Dinge lesen, die dich eher davon abschrecken würden, nach Nordkorea zu reisen. Ja. Mein erster Gedanke für heute heißt die zwei Könige. Heute kein Märchen, kein Sessel, kein Vorleser. Aber das ist meine erste Überschrift. Es gibt ein Reich, die Bibel nennt es des Sohnes des Lichts und ein Reich der Finsternis. Und es ist nicht Gott, der entscheidet, wo du lebst, sondern wir selbst entscheiden, wo wir leben. Und wir können in einem Land geboren sein, wie Susan, und wir können in ein anderes Land ziehen. Wir können uns entschließen, von der Finsternis ins Licht zu gehen. Und von Bernd habe ich gelernt, oder er hat es auch irgendwo aufgeschnappt, diesen faszinierenden Satz: Hey, wenn du erkannt hast, dass Gott gut ist und der Teufel schlecht, hast du mehr verstanden als die meisten Theologen. Und als ich habe mich bekehrt, kurz vor meinem 15. Geburtstag. Ich war in Dietz auf dem Gymnasium und hatte evangelischen Religionsunterricht. Herr Dr. Schulzki, wenn Sie das jemals sehen, ganz liebe Grüße. Und er war natürlich aufmerksam geworden, genauso wie mein Biolehrer, der das nicht ganz so spannend fand, sondern von da an in den Krieg gezogen ist, ideologisch gesehen, gegen mich. Und hat mich dann ermutigt, doch Theologie zu studieren. Aber nach meinem damaligen Wissensstand wusste ich schon, die reden dir da eher den Glauben aus. Und das, was ich an Bibelkritik schon in der Oberstufe hatte, das hat mir gereicht. Und heute lese ich die apologetischen Bücher von Menschen, die genau diese Kritik kritisieren und versuche zu kapieren, was die da sagen. Und nutze sie ehrlich gesagt mehr als Nachschlagewerke, als zu lesen. Weil ich habe den Gott kennengelernt, von dem die Bibel spricht. Und ich kann ihm meine Fragen stellen. Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Und alles, was dich dazu bringt, da verwirrt zu werden, ich ermutige dich, davon Abstand zu nehmen. Selbst wenn unser christlich geschulter Verstand, auch wir, die wir in der Freikirche unterwegs sind und Predigten hören, vielleicht mit dem Kopf nicken und sagen, ja, Gott ist gut und der Teufel ist schlecht, manchmal offenbart unser Verhalten, dass das noch nicht in die Tiefe durchgedrungen ist. Also bei mir ist das manchmal immer noch so. Vielleicht subtiler und kleinere Dinge, aber manchmal vergesse ich, wie gut Gott ist, und manchmal wird mir bewusst, wie wenig ich von der Güte Gottes erst kennengelernt habe. Wenn ihr den Pop Räum dich aufgesehen habt, da habe ich am Ende, lese ich eine Geschichte vor, der ist von letzter Woche Mittwoch, glaube ich, die hat mir ein Stück der Güte Gottes gezeigt, die Geschichte mit der Vase, falls ihr euch erinnert, oder wenn nicht, schaut es euch doch mal an. Ja, und diesen ersten König, dieses Reich der Finsternis, möchte ich gerne mit Nordkorea vergleichen. Ich denke auch, dass Nordkorea mit Sicherheit landschaftlich und auch ansonsten kulturgeschichtlich ein faszinierendes Land ist, weil Gott hat auch diesen Teil der Erde geschaffen und hat auch die Menschen geschaffen, die dort leben. Aber wie wir alle wissen, herrscht dort ein Regime, das geprägt ist nicht von Freiheit, sondern von Unterdrückung und von großer, großer Grausamkeit beschrieben ist. Und darum denke ich, dass es hier die größte Schnittmenge gibt. Aber auch dieser Vergleich ist nur Stückwerk. Die größte Schnittmenge mit dem Reich der Finsternis. Wenn du also diese seitenlangen Sicherheits- und Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes studierst für Nordkorea, das liest sich wie ein Albtraum, wie ein Film ab 18. Für uns Christen ist das natürlich doppelt besonders, denn, und jetzt von hier an zitiere ich einen Moment lang Open Doors. Open Doors ist ein christliches Werk, das sich der Unterstützung verfolgter Christen gewidmet hat. Und ihr könnt das gerne nachschauen und auch gerne unterstützen. Das sind fantastische Geschwister, die sich einer ganz, ganz wertvollen Arbeit gewidmet haben. Und die bringen jedes Jahr unter anderem eine Statistik raus, die nennen sie den Weltverfolgungsindex. Und Nordkorea befindet sich seit 2002 ungebrochen auf dem ersten Platz. Und das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Seit 2018 folgt Afghanistan knapp dahinter auf Platz 2. Ich erwähne nur ein paar der Dinge, und würde ich alles vorlesen, müsstest du deine Kinder von dem Zuschauen oder vom Zuhören jetzt wegholen. Es ist alleine schon gefährlich, christliches Material zu besitzen in Nordkorea oder aufzubewahren. Der bloße Besitz einer Bibel wird als Verbrechen gegen die Nation und die Führung betrachtet. Die nordkoreanische Polizei und die Geheimdienste durchsuchen Häuser ohne Vorwarnung. Wenn sie christliche Materialien finden, können Verdächtige sowie ihre Familien verbannt, in ein Arbeitslager eingewiesen oder eventuell sogar hingerichtet werden. Es ist für Christen riskant, christliche Bilder oder Symbole zu zeigen. Jegliche christliche Aktivität und selbst der Verdacht oder die Verbindung zu einer solchen Aktivität, zum Beispiel das Tragen eines Kreuzes, Das machen ja bei uns Popstars, die unchristlich ja kaum leben können, aber sie tragen ein Kreuz. Und in Nordkorea kann es sein, dass du den Kopf über dem Kreuz dadurch verlierst. Das ist verboten. Christliche Bilder oder Symbole zur Schau zu stellen, wird als ein selbstmörderischer Akt gesehen. Es ist für Christen gefährlich, auf christliches Radio, Fernsehen oder christliches Material im Internet zuzugreifen. Nordkorea tut alles, um sämtliche Sender und Medien zu kontrollieren. Menschen, die nicht genehmigte Medien oder Sendungen konsumieren, können bestraft werden. Das Regime sieht Radiogeräte als etwas sehr Gefährliches an, ganz zu schweigen von einem Smartphone. Es ist für Christen riskant, mit ihrer engsten Familie über den christlichen Glauben zu sprechen. Nordkoreaner sind bereits seit der Krippe in verpflichtenden Schulungskursen vom Kim-Il-Sungismus umgeben. Die Menschen sind dazu erzogen, jeden zu melden, der sich gegen den großen Führer und das Regime stellt. Familienmitglieder sind dabei keine Ausnahme. Besonders Kinder können durch ihre Lehrer dazu verleitet werden, ihre Eltern zu denunzieren, wenn sie sehen, dass sie sich entgegen dem verhalten, was sie in der Schule gelernt haben. Und deswegen warten viele nordkoreanische Eltern, die Christen sind, bis ihre Kinder Teenager sind, um ihnen überhaupt zu erzählen, dass sie an Jesus glauben. Weil, ich weiß nicht, wie deine Kinder im Kindergarten waren, 2 von 3, die wussten alles über uns. The Good, the Bad and the Ugly ist das ein Film. Also es war teils sehr, sehr peinlich. Und ja, und ich denke, wenn wir Geschichten hören aus unserem ehemalig getrennten Deutschland im Osten, da gab es ganz Ähnliches mit Denunziation. Und wer hat welches Fernsehen? Hast du Westfernsehen geguckt? Ja, hier, das ist natürlich das Extrem unserer Zeit. Christliche Taufen werden be- oder verhindert. Die Taufe ist das klarste Zeichen deines Bekenntnisses zu Christus. Glaub und lass dich taufen, sagt die Schrift, und das geht in Nordkorea nicht. Christen werden ständig als Feinde dargestellt und Missionare als böse Menschen, Schwindler oder Spione. Und das ist fast lustig, so grotesk. Selbst im Curriculum des Doktorstudiums in Fächern wie der Nuklearphysik beinhalten 30% der Kursmaterialien Themen der Juche-Ideologie, also der regimekonformen Ideologie. Der maximale Wert dieser Ideologie in dem Lebensbereich Kindererziehung wird durch den folgenden Kommentar sehr gut zusammengefasst. Kindern wird der Name Kim Il-sung beigebracht, bevor sie die Namen ihrer Eltern lernen. Und wenn Christen entdeckt werden, verlieren sie alles. Wenn beide Ehepartner Christen sind, werden sie in verschiedene Arbeitslager gebracht. Es ist unmöglich, öffentlich christliche Hochzeiten, Beerdigungen oder auch das Abendmahl zu feiern. Alles, ja, wird kontrolliert und eliminiert. An wen erinnert dich das, mein lieber Bibelleser zu Hause oder hier vor Ort? Genau, mich auch. An Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, sagt Christus hier, und es im Überfluss haben. Unser Gott, der Gott der Bibel, zeichnet sich durch eins aus. Er gibt dir die freie Wahl. Im Alten Testament das Volk Israel exemplarisch als Vorbild für uns. Ihr könnt wählen zwischen Tod oder Leben. Ihr könnt wählen zwischen Gott nachfolgen oder in dem anderen Reich leben. Ihr könnt wählen, nach Nordkorea zu ziehen oder ich habe es mir verkniffen, ein anderes Land zu benennen, weil irgendwelche Meckerer würde es sofort, aber Amerika oder Deutschland ist doof, weil oder was auch immer. Ja, und ich habe es mir nicht auf, ich habe es mir extra nicht ins Skript geschrieben, aber ich muss es irgendwie sagen. Wir leben zwar frei, wobei wir de facto gerade auch verfolgt werden. Nicht von unserer Regierung, ganz pragmatisch. Also ich gehe vom Besten aus, dass unsere Regierenden auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene nicht gezielt uns als Christen verfolgen, das Versammlungsverbot deshalb besonders und das Abstandsgebot ja vieles praktisch erledigt. Ne? Wenn du einen Raum hast, wo du nur ein Viertel der Leute reinsetzen kannst, du kannst praktisch diese Art von Versammlung nicht durchführen, die wir klassischerweise in Gottesdiensten durchführen. Wir werden vom Geist her aber schon verfolgt. Also hinter Corona steht für mich der Feind, der uns bestehlen will. Ganz klar, Gott hat mit Krankheit nichts zu tun. Und hier wird es offensichtlicher als in vielen anderen Dingen. Aber es gibt auch solche Bewegungen und Indoktrinierung im freien Westen. Wir haben uns den Regenbogen geklaut, und ein paar andere Dinge. Und ich liebe Menschen, egal welche Orientierung sie auch immer haben. Und aber ich glaube, dass Gott ein Konzept für unser Leben hat und dass das das Beste ist. In jedem Lebensbereich. Und als ich gehört habe, vielleicht habt ihr das nur so diffus, die Tagesschau argumentiert natürlich immer pro-linksliberal und nicht konservativ. Als sie gesagt haben, dass Ungarn kürzlich ein Gesetz wieder kippen musste, weil die EU gesagt hat, es dürft ihr aber nicht, wisst ihr vielleicht gar nicht, was da passiert ist. Es gibt einen Milliardär in Amerika, er ist jüdischer Abstammung, aber Atheist. Man sagt so schön, er hat das Konzentrationslager überlebt, er ist 1930 geboren. Quellen sagen, er hat aber auch üble Dinge gemacht mit den Nazis, wie auch immer. Ich kann beides nicht überprüfen, aber eines weiß ich, er ist radikal daran interessiert, den christlichen Glauben Platz zu machen, wie immer er das kann. Und Geld bedeutet natürlich auch Macht. Und da er in Ungarn geboren wurde, heute in Amerika lebt, hat er bestimmte NGOs, so Nichtregierungsorganisationen, solche Sachen gegründet und hat da Milliarden hingepumpt. Und das bedeutet natürlich Einfluss und Widerstand gegen eine Regierung. Man kann jetzt Ungarn politisch sehen, wie man möchte. Was wir so vom Hintergrund her wissen, ist, dass in der Familie, das, ich weiß gar nicht, wie er heißt, heißt der Präsident oder der Herr Orban. Auf jeden Fall hat er in seiner Familie pfingstkirchliche Christen, bei seinen Schwiegerkindern, glaube ich, ist es Kinder und Schwiegerkinder. Und sein Sohn ist Pastor. Ich kenne seine Weltanschauung nicht, beurteile seine Politik nicht, dazu habe ich viel zu wenig Ahnung. Aber das sind alles Dinge, die ich sehr, sehr wachsam wahrnehme. Was passiert denn da? Was wird wie unterlaufen? Und was für Widerstände gibt es im Namen der Freiheit und Toleranz gegen das, was wir glauben? Gegen das, was die Bibel uns sagt. Und da geht es um Pro für Abtreibung, die Gender-Ideologie und den ganzen Kram, der mit dieser Soße überall hinschwappen möchte. Und nein, ich habe keine Angst vor homosexuellen Menschen. Ich habe mit denen schon seelsorgerlich gearbeitet. Ich finde die faszinierend und ich finde auch die Geschichten faszinierend. Was zieht mich oder was macht mich dazu? Und ich bin genauso eine Baustelle und dieses Vorurteil, diesen Stempel, dieses du bist böse und du magst mich nicht, es ist genau das, was Kim Il, wie heißt er, also der nordkoreanische Mensch macht. Er produziert Feindbilder. Und natürlich müssen wir Christen uns an die Nase greifen und Buße tun, wenn wir hassen oder wenn wir jemanden ablehnen als Menschen. Wir können die Sünde hassen, aber den Sünder sollen wir lieben. Das ist, was Christus uns vorgelebt hat. Er hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt, aber er hat ihr klar gesagt, Mädel, mach's jetzt von jetzt an nicht mehr, sündige nicht mehr. Und das ist der große Unterschied. Okay, das steht jetzt hier alles gar nicht an. Das musste irgendwie kurz mal raus. Das Reich der Finsternis, der erste König, wird noch beschrieben in Johannes 8, Vers 44. Ich habe mir diesen Vers aus der neuen Genfer Übersetzung mal rausgesucht, weil mir die sehr gefallen hat. Hier steht, Jesus sagt sehr, sehr freundlich zu seinen Gesprächspartnern, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Was für eine Phobie hatte denn Jesus? Pharisäephobie oder so würde man den nennen. Oder ich weiß nicht, was für Internetseiten über Jesus Christus gepostet würden und wie viele Bücher gegen ihn sind ja geschrieben. Ja, er ist nicht mehr auf unserem Planeten in dieser Form, aber ja. Ihr stammt vom Teufel, sagt Jesus, ja, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Und wenn wir mal so einen Schritt zurücktreten und beobachten den Zeitgeist und die Entwicklung, ist es eigentlich genau das, was sie uns sagen. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine absolute moralische Instanz außerhalb dir selber. Tu, was dir Spaß macht. Das haben die Satanisten in ihre Bibel geschrieben. Und es wird uns mit einem hellen, lichten Glitzerkleidchen verkauft. Als schön. Aber wo endet es? Und was passiert, wenn Anarchie und wenn all dieses, jeder macht, was er will, wenn die Polizei böse wird? Oder versteht ihr, wer schützt mich dann noch? Es ist alles unfassbar verwirrend. Da wird unfassbar viel miteinander verwurschtelt. Und du musst manchmal die Nachrichten ausschalten, 3 Schritte zurück machen, die Bibel nehmen und sagen, Gott, hallo, hilf mir mal, meine Gedanken wieder zu sortieren und den Nebel zur Seite zu schieben, der sich da erhebt. Bin ich böse? Bin ich falsch? Darf ich noch sagen, das ist aber die Wahrheit und die glaube ich und das andere ist dann eben keine? Weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Ich kann nicht anders, ich muss es sagen. Steht auch nicht hier. Es tut mir leid, es tut mir nicht leid. Wenn meine Gefühle immer richtig sind und das, was ich fühle, gelebt werden darf und muss, dann ist der nächste Schritt von Homosexualität zu Kühe, Pädophilie, dann gibt es keine Grenze, dann gibt es kein richtig oder falsch. Und lieber Mensch, wenn du ein Kind hast, dann hoffe ich, dass in dir wie in mir die gleiche Aggression aufsteigt, wenn ich von Kindesmissbrauch oder Ähnlichem lese. Dann steigen auch in mir wirklich ganz unchristliche Gefühle auf. Und wow, das ist ganz schwer zu ertragen. Wenn das nicht falsch ist, wenn der Mensch nichts dafür kann, und ich verstehe auch die Gebrochenheit des Pädophilen, und ich muss auch seine Geschichte sehen, und auch in ihm ist irgendwas kaputt gegangen, damit er überhaupt so ticken kann. Wo kommen wir hin, wenn alles relativ ist? Wo kommen wir hin, wenn ich mich von meinen Gefühlen leiten lasse? Normalerweise hat man dann zum Beispiel irgendwann keinen Arbeitsplatz mehr, wenn man sich von seinen Gefühlen leiten lässt. So, wenn du keine Lust hast, aufzustehen und zur Arbeit zu fahren, immer wird der Arzt dich vielleicht auch nicht krank schreiben oder dein Chef denken, naja, ich könnte schon jemanden brauchen, der dann auch mal da ist, um den Stall auszumisten oder die Arbeit im Büro zu erledigen. Du wirst keinen Ehepartner behalten, wenn du immer nur nach deinen Gefühlen lebst. Und mit deinen Kindern wird es auch haarsträubend werden. Und also Gefühle können nicht unser Meister sein. Sie sind wundervoll, sie sind Gott gegeben. Und das haben wir auch in irgendeinem Pop untergebracht, ich weiß gerade nicht mehr in welchem. Gefühle sind schreckliche Meister, aber gute Diener. Sie sind wie kleine Kinder. Du setzt sie nicht hinters Steuer beim Autofahren, aber du stopfst sie bitte auch nicht in den Kofferraum, bildlich gesprochen, sondern du setzt sie auf die Rückbank angeschnallt, wo sie hingehören. Sie sind Teil des Lebens, aber sie sagen nicht, wo es lang geht. Und das ist der richtige Umgang damit. Okay, ich bin immer noch nicht fertig mit Vers 44. Weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, sagt Jesus über den Teufel, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Wenn du wissen willst, wie der Teufel ist, fahr auf eine Kinderkrebsstation. Wenn du wissen willst, wie der Teufel ist, guck dir das schrecklichste Unrecht auf der Welt an und du hast ihn in Aktion. Willst du mit ihm leben? Willst du in seinem Reich bleiben? Der König Nummer 2, das ist Gott, von dem sagt die Bibel zum Beispiel, dass er uns gerne Dinge gibt, um die wir ihn bitten, zum Beispiel Weisheit, Jakobus 1,5. Und er macht keine Vorwürfe. Vorwürfe kriegst du von religiösen Leuten gemacht. Gottes Bodenpersonal ist nicht immer synchron mit dem Chef da oben. Und hey, vielleicht hast du mal jemanden geheiratet und du warst und bist mega verliebt. Und er hat Verwandte, vielleicht nicht in 8 Kontinenten, sondern die wohnen ganz eng um euch rum. Und da gibt es schräge Leute dabei. Würdest du deinen Ehepartner verlassen, nur wegen der komischen Tante und dem schrägen Onkel? Dann solltest du auch Gott nicht untreu werden, nur weil es, Entschuldigung, auch bei den Christen Idioten gibt. Oder weil wir doofe Sachen manchmal machen oder gesündigt haben, dich verletzt oder abgelehnt haben oder einen doofen Spruch geklopft haben. Lass dich nicht von ihm abbringen. Das ist nicht sein Wesen. Und er denkt nicht so über dich, wie manch einer, vielleicht im Talar, vielleicht hinter der Kanzel, der was Böses zu dir gesagt hat und der dich abgelehnt hat. Gott ist gut und er macht keine Vorwürfe und er gibt gerne, wenn du ihn bittest und zu ihm kommst. Jakobus 1,17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. In Vers 11 sagt Jakobus, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Das Problem bei Gott und dir sind die falschen Schlussfolgerungen. Und wenn die falschen Schlussfolgerungen über Gottes Wesen und Gottes Einstellung zu dir dich dazu führen, Distanz zu suchen, ist das unendlich traurig. Und eigentlich ist das meine Botschaft von heute Morgen. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen zu schnell. Weil meine Message ist eigentlich eine ganz, ganz herzliche Einladung von Gott an dich, ganz bei ihm einzuziehen sozusagen, auszuwandern in sein Reich mit deinen ganzen Sachen. Keinen Rucksack mehr auf der anderen Seite der Grenze zu lassen, sondern völlig mit Jesus zu gehen. Weil ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet. Ich weiß, ich sehe gar nicht so alt aus. Ich habe auch sehr jung geheiratet. 2 Tage vor meinem 17. Geburtstag, dann weißt du es ganz genau. Und wir sind immer noch zusammen und wir sind glücklicher, als wir es am Anfang waren, würde ich behaupten. Aber da ist viel passiert in den Jahren. Da gab es viele Gelegenheiten, in den Sack zu hauen und zu sagen, mit dem? Nein, danke. Oder mit der? Oh nein. Und wir haben es Gott zu verdanken, dass wir das nicht getan haben. Und wenn ich eine Sache gelernt habe in meiner Ehe, Ehe ist die größte Persönlichkeitsschule, die es gibt, hat mal jemand gesagt. Und ich denke, das ist so. Du lernst dich selbst, du lernst den anderen kennen. Und eines der groben, großen Dinge, die ich am Anfang meiner Ehe lernen musste, war, mein Mann ist kein Monster. Nee, der sieht total süß aus, immer noch. Höchstens ein Krümelmonster, ja das. Das stimmt. Meine Kinder werden jetzt nicken. Egal, anderes Thema. Manchmal habe ich ihn nicht verstanden und er hat mit der gleichen Situation eine völlig andere, konträre, antagonistische oder wie auch immer das Ding heißt, Herangehensweise gepackt wie ich. Und ich dachte, jemand, der so an eine Sache rangeht, der muss verkehrt sein. Ich habe Schlussfolgerungen gezogen und es gab ein Schlüsselerlebnis, das habt ihr von mir schon gehört, wenn ihr ein paar Predigten kennt. Da war ich so entsetzt über seine Reaktion, aber als wir dann, nachdem der Rauch verdampft war, wir uns wieder zusammenfanden und lange geredet haben, ich habe leider das Beispiel vergessen, ich würde es dir erzählen, ganz ehrlich, ich erzähle hier so viel von mir und von uns, kommt es auf das auch nicht mehr drauf an, dann habe ich gemerkt, wie liebevoll sein Ansatz war und wie gut sein Herz, seine Motivation hinter seinem Verhalten, das genau anders war als meins. Und das ist bis heute nicht anders. 95% der Fragen, oder sagen wir mal 90% der Fragen, die du Bernd stellst, kann ich dir genauso beantworten. Ich weiß, was er sagen würde, wahrscheinlich. Aber es gibt Dinge, wo er immer noch so anders denkt und ich lerne ihn immer noch kennen. Wenn ein Wesen, das lediglich gute 5 Jahrzehnte hier rumläuft, begrenzt, entschuldige Schatz, in seinem Potenzial, gegenüber dem allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott schon für mich als Frau so schwer zu kapieren ist. Was denkst du denn, wie ist das mit Gott? Und wie viele falsche Schlussfolgerungen haben wir zwei, du und ich, schon gezogen über ihn? Lasst uns das doch immer wieder hinterfragen mit der Prämisse, er ist gut und er meint's gut. So als Tipp für auf dem Weg. Es ist keineswegs so, sagt 2. Petrus 3,9, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Petrus spricht hier eine konkrete negative Schlussfolgerung über Gott an. Was sie für ein Hinauszögern halten, schreibt er, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Ich sag dir, in 100 Jahren, wenn wir dann in der Ewigkeit sind, dann gehen uns alle Lampen an. Wir denken, oh, deswegen, ehrlich? Oder wie Corrie ten Boom sagt, wir sehen den Teppich von hinten, wie der gewebt ist. Wir sehen diese wirren Fäden, denken, das gibt doch keinen Sinn. Und wenn das Ding dann mal umgedreht wird in der Ewigkeit, dann siehst du das Muster. Du siehst die Zusammenhänge und du erkennst Gottes gewaltige, unfassbare, für dein und mein Hirn zu große Logik und Umsicht mit seinen Handlungen und seinen Wegen. Und die letzte Bibelstelle an dem Punkt, 1. Johannes 4,16, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das ist der christliche Glaube. Der christliche Glaube ist nicht, tu das, lass jenes, du musst, du sollst, du darfst nicht. Der christliche Glaube ist, ich vertraue dem Gott, der mich geliebt hat und seinen Sohn für mich gegeben hat. Gott ist Liebe, schreibt Johannes weiter, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Gott ist die personifizierte Unschuld, Makellosigkeit und Reinheit. Und jedes Mal, wenn wir aus Umständen negative Schlussfolgerungen über Gottes Wesen ziehen, über Gottes Charakter, müssen wir stoppen, die Hacken in die Erde hauen und sagen, Moment, Gott ist gerecht, er hat gute Motive, er hat Gutes für mich im Sinn, deswegen kann das so nicht sein. Muss ich mich beeilen, das ist eigentlich erst mein zweiter Gedanke, der heißt, warum es so viele Idioten gibt. Ja, hast du dich gefragt, warum gibt es so viele Idioten im Straßenverkehr und so? Nee, das meine ich gar nicht. Und ich meine Idiot auch nicht als Beschimpfung. Ich meine Idiot von seiner etymologischen Bedeutung aus dem Altgriechischen her, nämlich jemand, der sich aus Sachen heraushält und sich von Informationen freiwillig fernhält, obwohl er es besser tun könnte. Idioten, das waren Teile der Gesellschaft. Und sie blieben es auch, wenn sie nicht durch Erziehung und Bildung sich in einen politisch bewussten Bürger veränderten. Das lateinische Wort idiota verschob die Bedeutung des Wortes hin zu Laie, Pfuscher, Stümper, unwissender Mensch. Später wurde der Begriff dann auf Laien oder Personen mit einem geringen Bildungsgrad angewandt. Ich begreife den Begriff in meinem Zusammenhang, dass Menschen ganz, ganz starke Filter haben. Die meisten Menschen, denen ich begegne, die nicht bei Gott sind oder nicht zu ihm wollen, die haben ganz starke Filter, die die Gott-Option auf jeden Fall ausschließen. Die suchen nicht nach der Wahrheit, versteht ihr, sondern die haben irgendetwas in ihrem System, sei es durch Erziehung, Prägung, Schicksalsschläge erlebt, dass sie sagen, mit alles ist möglich, alle Weltanschauungen von überall her sind in Ordnung, aber Gott und Bibel, no way. Versteht ihr? Das sind so ganz große Klötze, die die Leute in ihrem Denken haben. Und meiner Meinung nach sagen sie dann, ich bleibe in Nordkorea, hier ist es so schön, woanders ist es doof. Ja, also das ist idiotisch. Aber man bleibt ja nur da, entweder weil man mit Gewalt dort bleibt, das ist jetzt beim Glauben nicht der Fall, da gibt es keine Gewalt, oder weil man ideologisch so gestopft worden ist, dass man wirklich diesen Ort für den schönsten auf der Welt hält. Seid ihr bei mir? Ja. Es gibt Leute hier, die verstehen mich, ich hoffe, ihr versteht mich auch da zu Hause. Und es ist ja wie bei selbstzerstörerischem Verhalten in anderen Sachen. Da gibt's den Lungenarzt, der raucht. Also, versteht ihr? Oder der Onkologe, der es noch tut. Oder was anderes. Das passt nicht. Der müsste noch besser wissen. Und mir haben sie im Bio-Unterricht doch früher immer diese Krebsbilder da schon gezeigt. Und das ist hoffentlich heute auch noch so. Oder übt man heute nur Kondome anziehen im dritten Schuljahr? Ich weiß es nicht. Also, das ist ja scheinbar ein Wert. Das muss man wissen. Mit 8 oder 9. Es ist nichts dagegen, aber das können wir denen auch sagen. Oder? Ja, okay. Steht auch nicht im Skript. Was wäre, lieber Mensch, der du jetzt nicht an Gott glaubst, ich hoffe, das sieht überhaupt jemand, der nicht an Gott glaubt, wenn ich schick's den allen oder schenke ihnen irgendwie ein Essen oder so, damit sie es angucken. Was wäre, wenn du irgendwann aus der Illusion deiner Überzeugung aufwachst und du merkst, dass du dich geirrt hast? Hast du dich schon mal geirrt? Also das Schöne bei uns ist ja, wenn wir uns irren, haben wir nicht so viel verloren. Wir haben ein wunderschönes Leben gehabt. Ich feiere Weihnachten mit einem Mann, der Vater meiner Kinder, der Großvater meiner Enkelkinder. Und da gibt es keinen, wann fahren wir denn und da und hier und unten, wie kriegen wir das denn? Also versteht ihr, es gibt viele Dinge, die sind viel einfacher in meinem Leben, selbst wenn ich mich irre mit der Ewigkeit und die Susan nicht recht hat, dass es danach erst so richtig losgeht. Jetzt habe ich mir ja lauter komplizierte Sachen über Wahrheit, aber das ist jetzt zu spät für Philosophie und zu dicht am Mittagessen dran. Sprüche 28, 26 sagt, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in Weisheit wandelt, der wird entkommen. Jeremia schreibt, Kapitel 13, Vers 17, wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im Verborgenen weinen, wegen eures Hochmuts. Mein Auge wird unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird. Diese Tränen sind eigentlich Gottes Tränen. Der weint, weil du so in Stolz und deine Überzeugung verwickelt bist, dass er dich nicht in den Arm nehmen kann und dich segnen kann. Selbstzerstörerisches Verhalten, wo es mir auch extrem schon begegnet ist, ist bei Ehefrauen mit gewalttätigen Ehemännern. Der prügelt sie windelweich und sie sagt der Polizei, sie ist die Treppe runtergefallen. Ich meine, wir alle haben Ansätze davon. Wir tun Dinge, von denen wir wissen, die sind eigentlich nicht so optimal. Vielleicht ist das Maß nicht so gravierend wie in dem Beispiel, aber wir können uns nicht über diese Frau stellen, aber es zerreißt dir buchstäblich das Herz, sowas mit anzusehen, wie ein Mensch zerstört wird und zu dem Zerstörer ja sagt, wie man Barabbas wählen kann und Jesus wegschicken. Das ist die Idiotie, von der ich versuche zu sprechen. Wie man den König, der das Leben für mich gibt, der für mich stirbt, der für mich leidet, der für mich sich foltern lässt und verreckt, wie man den ablehnen kann und den nehmen, der mich vermöbelt oder der mich hasst. Versteht ihr? Das ist schwer. Kognitive Dissonanz, sagen die Psychologen zu ein paar dieser Verhaltensweisen. Wir boykottieren uns selbst, indem wir die beste Hilfe ablehnen und dem Teufel glauben, der uns weismachen will, der Weg mit Gott sei unattraktiv, eng, doof und die Leute, die uns hierher hinführen möchten, gleichermaßen. Der Teufel baut Feindbilder und Lügengebäude gegen den Weg der Erlösung auf und wir fallen darauf herein. Das ist herzzerreißend, das tut mir weh. Das tut mir weh, wenn ich junge Leute sehe, die denken, Sex und Drogen, das macht glücklich alleine. Wir haben alle, auch mein frommer Mann und ich, uns steht die Welt offen, wir können morgen so sein wie du. Ich kann, versteh dir, aber so dein Leben zu bewahren und den ganzen Schrott rauszuschieben, das ist eine andere Nummer. Und wenn du heute damit anfängst, hast du einen Tag mehr gewonnen. Neulich hatte ich einen Gedanken, das habe ich mir als mein eigenes Zitat dann aufgeschrieben. Ich fand es wirklich ganz gut. teile ich jetzt mit euch, bevor ich zum letzten Gedanken komme. Unmoral. Was ist Unmoral? Unmoral bedeutet, deine gottgegebene Würde herzugeben, weil du die Lüge glaubst, es gäbe etwas Wertvolleres. Da müssten die Prostituierten unserer Zeit ja die glücklichsten Frauen auf der Erde sein, ne? Entschuldigt, wenn ich manchmal provokativ bin, aber wir brauchen Provokationen, um aus alten Denkmustern auszubrechen. Yes. Ich weiß nicht, ob man das auf der Umdenkakademie auch lernt, Ulrich, aber könnte sein. Bei Ulrich Eggers kannst du dann mehr darüber lernen. Und mein letzter Gedanke ist, bitte komm doch heim. Bitte. Du musst nicht zu mir kommen. Du musst nicht ins CCLM kommen. Aber zu Gott solltest du kommen. Auch gerne zu mir und auch gerne ins DZM, aber darum geht es. Es geht um dich und ihn. Und vielleicht hast du lange genug gelebt oder genug rumprobiert, dass du auch rebellionsmüde geworden bist. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich kann auch mit der Mikrowelle Fliegen erschlagen, mich nachts mit einer Zimmertür zudecken und mittags Papier essen. Das sind die absurden Beispiele, die mir eingefallen sind dafür. Hauptsache ich mach's nicht so, wie man es macht. Versteht ihr? Das ist ja der Kern von Rebellion. Früher waren es die Punker, was auch immer. Also wir können ja spießig werden gegen unsere Eltern, wenn das so die 68er-Generation war. Oder Hauptsache anders. Ne? Hauptsache nicht so, wie die Alten es wollten. Aber vielleicht hast du auch gemerkt, dass das so auch nicht das pure Lebensglück am Ende ist. Und vielleicht ist es doch nicht so übel, nach Hause zu kommen, zu Gott, sich an Papas Tisch zu setzen und zu merken, wie gut es mir tut, auf seine Weise mein Leben zu leben, weil der hat echt Ahnung, der weiß Bescheid, der hat dich und mich gemacht. Du hast das Recht. Das ist auch ein Bernd-Satz, der ist gut. Den haben wir lange nicht gesagt, Bernd. Jeder hat das Recht, sein Leben zu ruinieren. Und ich kann dich nicht davon abhalten. Aber ich kann an dein Herz appellieren und beten für dich, dass die Wahrheit aufploppt und du erkennst, welcher Schmerz es ist, welche Lüge, die dich davon abhält, gut zu dir zu sein, den prügelnden Kerl aus deiner Wohnung zu schicken und es Gott zu gestatten, dir zu begegnen und dir zu helfen. In 5. Mose 5, 29 sagt Gott, oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott ist kein Spaßverderber, er hat den Spaß erfunden. Den ohne Nebenwirkungen, weißt du? Jahwe bedeutet Leben oder ich lebe für dich, ich bin mit meinem ganzen Leben für dich da. Weißt du, Gott ist für mich der, der mir das Leben gerettet hat. Hier mit dem Buch, ich habe es euch extra mitgebracht. Die hat der Bernd mir vor 32 Jahren aus Jerusalem mitgebracht. Die ist schon kaputt. Da steht eine Widmung drin. Tiberias am, was steht denn da, 12. Mai 1988 um 20.05 Uhr, Bernd, hast du das geschrieben. Ja, das lese ich jetzt vor, steht auch nicht in meinem Skript, aber ihr seid doch neugierig da daheim, oder? Ja, die hier drin, die sind ganz heilig, die sind noch nicht hinter mich gerannt, um mitzulesen, aber da steht. Bisschen fromm formuliert, vielleicht weil er damals angefangen hat, die Bibel in der Lutherübersetzung zu lesen, aber es drückt sein Herz aus, damals und heute. Aus dem heiligen Land, schreibt er mir hier, wo einst Jesus seinen Leidensweg antrat, um alle Sünden der Welt von uns zu nehmen, ist dieses Buch der Bücher. Jetzt kommt ein bisschen Luther. Mit dem innigsten Wunsche, dass auch du errettet werdest, lege ich das Wort Gottes in deine Hände. Das war das wichtigste Geschenk, was du mir je gemacht hast. Du hast mir viele schöne Geschenke gemacht, aber das hat alles verändert. Okay, er schreibt weiter, es möge der Anfang deiner größten Liebe sein, der Liebe zu Gott. Als Leitsatz gebe ich dir mit auf den Weg. Wer etwas mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert. Mein größter Wunsch ist, dass du zum Glauben findest und Gottes Segen erfährst. Denn nur als Gläubige werde ich dich ehelichen. Und das möchte ich lieber heute als morgen. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit, dein Bernd. Ja, das ist dann auch zu dem Post-Kommentar von neulich, schreibt man Liebesbrief ins Internet. Warum nicht? Es sind so viele hässliche Sachen im Internet. Da kann doch ein Mann und eine Frau, die das irgendwie zumindest eine lange Strecke geschafft haben, kann man doch mal sagen, wie es ist und wie es gut funktionieren kann. Keiner muss, haben wir ja freiwillig gemacht. Und das ist eigentlich mein Gebet für dich. Also ich will dich nicht heiraten. No way, der Platz ist besetzt. Aber ich will, dass du ihn heiratest. Eigentlich sind wir sowas wie eine heimliche Partnervermittlung. Ich weiß, hast du noch nicht gemerkt. Und wir verkuppeln immer mit demselben Typen, Jesus Christus. Und bei dem ist das legal. In allen anderen Fällen, bitte, bitte, mach klar Schiff, okay? Bring's in Ordnung. Aber Jesus Christus ist es, der dich nach Hause ruft. Und ich möchte dich so sehr einladen, das Reich zu wechseln, von Finsternis zu Licht, dich auf Gott einzulassen, die Schlussfolgerungen, die Schmerzen, die Lügen, die du geglaubt hast, zu hinterfragen, deine Zweifel zu bezweifeln. Wenn ich das geschafft habe, dann hüpfe ich gleich mal in die Luft wie Hans Rosenthal. Das ist nämlich einfach spitze, wenn du das tust. Für die Älteren, für die Jüngeren, keine Ahnung, da fehlt mir jetzt das prägnante Beispiel. Ich möchte gerne für dich und für euch beten und gleich euch auch einladen, ein Lied mit uns zu singen, was diese Entscheidung besiegelt, ganze Sache mit Gott zu machen. Aber lass mich zunächst für dich beten. Vater Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich die Wahrheit finden durfte damals und dass du dich mir offenbart hast als mein Retter, als mein König, als meinen besten Freund. Und Herr, der Pass, den du mir gegeben hast, den Himmelspass, den Zugehörigkeitspass zu deinem Reich, dass ich ja Staatsangehörige des Reiches Gottes sein darf, das ist das größte Glück für mich. Und ich bete für jeden Menschen, der das hier hört oder sieht, wann auch immer, heute oder in der Zukunft, um eine Herzensverwandlung. Ich bete um den Mut, die Hypothese, Gott ist real und er liebt mich, mit eigenen empirischen Experimenten zu füllen und sich zu wagen auf dich zu, die Distanz hinter sich zu lassen und zu sagen, Gott, wenn du da bist, dann will ich dich. Heiliger Geist, ich bete für mehr Offenbarung für die, die dich schon kennen, über das Wesen des Vaters, über das Wesen des Sohnes, über deine Güte, Herr. Herr, wir wollen so im Bann sein deiner Liebe, dass wir alles, was sich gegen uns richtet, an Feindseligkeit, an Schmerz, an Herausforderungen im Leben, gar nicht so sehr beachten, weil wir dich im Blick haben. Mehr als alles andere auf dieser Welt brauchen wir dich, Gott, für dieses und vor allen Dingen auch für das nächste Leben. Und ich danke dir, dass du dich Menschen zeigst immer noch, dass du real bist, dass du Gebet erhörst und beantwortest und dass du Menschen aus ihrer Unterdrückung frei werden lässt, dass sie merken, dass das hübsche Geräusch ein Klirren von Ketten ist. Und diese Ketten sollen fallen, Herr. Die Feindbilder, die teuflischen Ideologien, die Entfremdung von dir soll fallen, Herr, in eine Liebe, die niemals aufhört. Das ist mein Gebet und mein größter Wunsch, Herr. Darum tue ich, was ich tue. Und wenn du das möchtest, lade ich dich ein kurzes Gebet der Hingabe an Christus mit mir zu sprechen. Dann das Lied zu singen, was Susan vorbereitet hat. Wir haben es eben schon mal gesungen. Ja, und mit Gott volle Kanne durchzustarten. Dem alten Diktator zum Trotz und zum Ärger. Sprich mir doch Folgendes nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gut bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und übernimm das Steuer meines Lebens. Ich brauche dich und ich will dich. Sei du mein Herr, Jesus. Amen. Amen. Und wenn du das gebetet hast, hey, dann schick uns doch eine E-Mail an den Bernd, an pastor@ccl.de oder auch an mich, an pastorin@ccl.de. Und lass uns wissen, dass du den Gott kennengelernt hast, der dich liebt und der dir das Leben gerettet hat vor 2000 Jahren, der damals schon an dich gedacht hat und heute voller Freude an dich denkt und für dich da ist. Vielen Dank fürs Zuhören und lasst uns das Lied singen, bevor Bernd den Gottesdienst schließt. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, Viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.